In diesem Podcast äußern sich Jugendliche mit ihren authentischen Meinungen. Die Aussagen spiegeln weder die Meinungen und Haltungen der Moderatorin, des Moderators wider, noch die des Jugendreferats Mössingen, welches lediglich das Forum zur Verfügung stellt. Die sprechenden Jugendlichen haben ihre Themen selbst gewählt. Sie und ihre Erziehungsberechtigten sind mit den jeweiligen Endfassungen einverstanden. Ziel ist es, einen möglichst nahen und tiefen Einblick in die vielfältigen zeitgenössischen Lebenswelten von Jugendlichen zu bieten. Dies ist dadurch möglich, dass Sprecherin und Moderatorin in einem vertrauensvollen Verhältnis im Kontext begleitender Jugendarbeit zueinander stehen. Heute haben wir die Ehre und das Vergnügen, Paula im Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Magst du dich kurz vorstellen, Paula?
Ja, sehr gerne. Ich bin Paula, ich bin 16 Jahre alt und gehe in die 11. Klasse auf dem Gymnasium. Ich gehe total gern Bogenschießen. Wir haben Hühner, Kaninchen, ein Pferd, quasi einen halben Bauernhof. Da verbringe ich ziemlich viel Zeit. Ich lese sehr viel und grill ganz gern mit meinen Freunden bei uns im Garten.
Und über was wollen wir heute sprechen, Paula?
Heute sprechen wir über Sexualität, Liebe und Beziehungen.
Mhm. Wieso eigentlich? Wieso sprechen wir eigentlich darüber?
Also zunächst mal, weil es ein Thema ist, was natürlich sowohl mich als auch, glaube ich, total viele in meinem Alter gerade total bewegt und interessiert. Und weil es mir auch ziemlich wichtig ist, Leuten zu zeigen, dass man darüber sprechen kann, offen. Also auch in unserem Alter. Dass es nicht immer Erwachsene machen müssen.
Vielen Dank. Gut, dann legen wir los. Ich habe neulich von einer Ethikklasse gehört. Da hat die Lehrerin gefragt, was ist eigentlich Liebe für euch? Und dann kamen so Antworten wie, ja, ein biochemischer Prozess, ein übersteigertes Zuneigungsgefühl, kein einziges romantisches Liebesideal. Und dann habe ich mich gefragt und dachte, ich eröffne unser Gespräch mit, gibt es Liebe eigentlich noch im romantischen Sinne?
Also ich meine, das ist natürlich immer eine heiß diskutierte Frage und ich mache mir natürlich auch aufgrund meines Alters sehr viele Gedanken darüber. Ich persönlich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist immer sehr abhängig davon, wie man diese Liebe für sich selbst spüren kann und wie man sie für sich selbst definiert, dass sie existieren kann. Also ich glaube, wenn man sich mit Liebe beschäftigt und wenn man für sich geklärt hat, was für einen selbst Liebe bedeutet und sich dann auch darauf einlassen kann, dann existiert Liebe auf jeden Fall, aber eben für jeden anders.
Mhm. Würdest du sagen, so in deiner Generation, wenn du dich umguckst, funktioniert das mit der Liebe? Wird die wahrgenommen, ist vielleicht die erste Frage. Und die zweite, wird sie gelebt oder wie wird sie gelebt?
Also ich glaube, was gerade in meiner Generation ganz häufig verwechselt wird, ist Liebe und Verliebtsein. Und dieses Verliebtsein sehe ich fast überall, zumindest eben auch die körperliche Zuneigung, das jemanden attraktiv finden, das in jemanden ja verliebt sein, vielleicht so ein bisschen einen Crush haben, jemanden toll finden. Und das ist eben dieses Gefühl, was dann häufig nach so ungefähr 3 Monaten wieder verschwindet. Das ist diese Verliebtheitsphase, das ist die Phase, in der alles super ist und die sehe ich ganz, ganz häufig. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was man in der Jugend ganz gerne ausprobiert. Aber die tatsächliche Liebe, die dann erst danach kommt und die sich aus Konflikten und aus einem gemeinsamen Weg, den man dann eben auch mit den Hürden gehen muss, ergibt, die sehe ich nicht ganz so oft. Die sehe ich zwar schon auch, aber das ist natürlich auch immer mit einem sehr großen Aufwand verbunden, den beide dann auch aufbringen müssen. Und denk einerseits, dass es vielleicht auch zeitlich und emotional mit den ganzen anderen Entwicklungsaufgaben, die wir als Jugendliche noch haben, vielleicht auch teilweise nicht möglich ist, das zu leisten. Aber dass es natürlich auch häufig einfacher ist, sich auf dieses Verliebtsein zu beschränken. Und dass das vielleicht der Grund sein könnte dafür, dass man dieses Verliebtsein sehr viel häufiger sieht als die Liebe.
Mhm. Interessant. Also ich überlege gerade, wie dann die positive Definition davon wäre. Also das heißt, Liebe muss ja dann irgendwie konflikterprobt sein?
Nicht nur. Ich glaube, das ist, also Liebe ist das, was sich eben über einen sehr langen Zeitraum oder auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum hin entwickelt. Und das muss nicht zwingend mit Konflikten verbunden sein. Es ist häufig mit Konflikten verbunden, aber ich glaube, es ist vor allem mit der Bereitschaft verbunden, Konflikte auf sich zu nehmen für die Beziehung mit einer Person und für die andere Person. Mhm.
Ja, und bietet natürlich auch eine gewisse Erklärung. Also aus meiner Beobachtung halten die meisten Beziehungen in Anführungszeichen ja auch quasi genau immer diese 3 Monate, mhm. ne? Das siehst du auch so?
Ich habe das meiner Mutter gesagt und ihre erste Antwort war, nein, das kann doch gar nicht stimmen. Und jetzt habe ich dann circa ein Jahr später nochmal mit ihr drüber gesprochen und habe das Ganze nochmal so ein bisschen mit ihr durchgegangen, meine ganzen Erfahrungen, die ich jetzt so gesammelt habe. Und dann kamen wir zu dem Schluss, dass es eigentlich immer ungefähr 3 Monate waren. Mhm. Zumindest die meisten davon. Also das sehe ich auch eigentlich bei fast allen anderen. Und das ist inzwischen auch zu so einer kleinen Beobachtungsaufgabe geworden, die ich mir selbst gestellt habe. Einfach mal zu gucken, wenn zwei Personen sich näher kommen, mal zu beobachten, okay, hält es jetzt die 3 Monate oder geht es länger, geht es kürzer? Und im Schnitt sind es tatsächlich immer ungefähr 3 Monate.
Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, hast du mit deiner Mutter besprochen. Du hast ein sehr offenes Verhältnis mit deiner Mutter, gell? Auch über diese Dinge zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Würdest du sagen, gibt es in der Generation, soweit man das sagen kann, in deiner, gibt es da generell eine große Offenheit, über die Thematik zu sprechen, oder seid ihr da die Ausnahme?
Also untereinander auf jeden Fall. Gerade mit den Eltern glaube ich eher nicht so. Also ich glaube, da bin ich tatsächlich schon eine sehr große Ausnahme. Das ist aber natürlich auch vollkommen natürlich. Also es ist klar, dass man mit den Eltern nicht so darüber spricht wie mit Freunden. Aber in, ich glaube, sehr engen Freundschaften gibt es das auf jeden Fall. Ich habe auch beobachtet, dass es mit dem Alter so langsam abnimmt, dass man in der 8. und 9. Klasse zum Beispiel habe ich da sehr viel mehr mit meinen Freundinnen drüber gesprochen, als ich es jetzt inzwischen tue.
Ah ja, interessant.
Vielleicht auch, weil wir jetzt alle unsere eigenen Erfahrungen gesammelt haben und man damals noch so ein bisschen die Rückmeldung der anderen gebraucht hat, die vielleicht mehr Erfahrung hatten oder gerade selber auf dem Weg waren, sich damit zu beschäftigen. Das ist so meine Erklärung dafür. Mhm. Ja.
Was ist dir denn persönlich in einer Beziehung wichtig, wenn du dich auf eine einlässt?
Also, ich glaube, am allerwichtigsten ist mir inzwischen Kommunikation geworden. Also, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Kommunikation mit meinem Partner funktioniert und dass das eine offene Kommunikation ist. Weil sich meiner Erfahrung nach die meisten Konflikte, die dann tatsächlich auch eher in der Trennung enden, aus fehlender Kommunikation oder falsch ausgeführter Kommunikation ergeben. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Dann natürlich die ganzen Basics, also grundlegender Respekt voreinander und wenn ich jetzt sage, ein freundliches Verhältnis ist das vielleicht, aber es kommt tatsächlich vor, dass man in einer Beziehung kein freundliches Verhältnis zueinander hat. Mhm. Deswegen möchte ich das auch noch nennen. Und ich glaube, was ich eben vorhin auch schon gesagt habe, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man bereit ist, auch was in die Beziehung zu investieren. Und auch wenn man immer sagt, man soll mit niemandem zusammenkommen, für den man sich ändern muss, denke ich, dass man auf jeden Fall bereit sein sollte, eine Entwicklung mitzugehen, die dann sich eben auch auf die persönliche Entwicklung auswirken wird, zwingend.
Ja, schön gesagt, ja. Genau, davor haben ja viele Angst. Also ich verändere mich doch nicht für dich dabei. Genau, wenn man das als Entwicklung sieht, klingt es gleich ganz anders. Ja. Du sagtest gerade, wir saßen ja erst neulich am Lagerfeuer und haben lange über diese Themen auch gesprochen. Und da ist es mir auch nochmal so klar geworden, du sagtest Kommunikation, ganz wichtiger Schlüssel für Beziehung. Und auf der anderen Seite halt diese Sache von, damit man was kommunizieren kann, muss es ein Bewusstsein. Ne? Mhm. Also das ist ja eigentlich dann die Voraussetzung erstmal, oder? Weil sonst, wenn ich was über mich nicht weiß, kann ich es nicht kommunizieren.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, um eine erfolgreiche Beziehung zu führen, müssen beide Partner sich auch irgendwie selbstbewusst sein. Also nicht im Sinne von Selbstbewusstsein haben, sondern tatsächlich sich selbstbewusst sein und sich selbst klar machen, okay, was will ich, was erwarte ich, was brauche ich. Das spielt natürlich, oder da spielen auch die vergangenen Erfahrungen, die man gemacht hat mit alten Partnern, auch eine ganz wichtige Rolle, weil jeder unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat und jeder ein anderes Bild von Beziehung hat. Und ich glaube, erst wenn man das klar vor sich hat und weiß, okay, wo stehe ich, wo steht mein Partner, wie können wir damit gemeinsam oder wie können wir da einen gemeinsamen Weg gehen. Erst dann kann man das, glaube ich, erfolgreich zusammen, ja, diesen Weg zusammen gehen.
Bist du in Beziehungen eifersüchtig?
Also Eifersucht ist nochmal ein ganz spezielles Thema für sich, finde ich. Ich würde sagen, dass ich grundsätzlich schon eine eher eifersüchtige Person bin.
Hätte ich gar nicht erwartet.
Ja, ich weiß. Das hat auch einen Grund. Das denken tatsächlich die wenigsten. Und zwar, weil ich für mich der Ansicht bin, dass Eifersucht zwar was ganz Natürliches ist und dass es auch okay ist, eifersüchtig zu sein, aber dass man seinen Partner niemals durch diese Eifersucht einschränken sollte. Also selbst wenn ich eifersüchtig bin, dann sage ich meinem Partner vielleicht, hey, okay, ich fühle mich so und so, aber bitte lass dich davon nicht einschränken, sondern mach genau das, was du sonst auch machst, wenn du es für richtig hältst. Weil ich glaube, dass wenn man eine Beziehung hat, die darauf basiert, dass man sich gegenseitig vertraut, und da ist das Vertrauen, was ich in meinen Partner habe, definitiv viel stärker als die Eifersucht, dann spielt diese Eifersucht zwar irgendwo schon noch eine Rolle, aber wenn man an den Punkt gekommen ist, an dem man sich sagen kann, okay, es ist auch okay, wenn mein Partner eine andere Person findet, die besser zu ihm passt als ich.
Hui, das ist ja viel verlangt, das zu akzeptieren, oder?
Das ist ein sehr großer Schritt, aber ich denke, wenn man den gegangen ist, dann kann man mit der Eifersucht auch ganz anders umgehen. Mhm. Also seit ich an dem Punkt bin, dass ich sage, gut, wenn mein Partner jemanden findet, dann soll es so sein und dann werden wir uns wieder finden, wenn es sein soll und wenn es zu einem anderen Zeitpunkt besser passt. Mhm. Aber solange ich mich von meiner eigenen Eifersucht einschränken lasse und meinem Partner nicht vertrauen kann, schwebt über der ganzen Beziehung ja irgendwie sowas Dunkles, irgendwas, was beide wahrnehmen an Spannung, was dann zu Konflikten führen kann, deren Ursache beide nicht kennen.
Mhm. Ja, da kratzen wir natürlich schon an das Thema Beziehungsformen. Ja. An welche Beziehungsform hast du gerade gedacht? Ist das schon eine klassisch monogame Beziehung?
Mhm. Ja.
Und würdest auch sagen, das ist so deine, also das passt gut zu dir?
Ja, schon.
Siehst du andere Beziehungsformen in deiner Generation, die du interessant findest oder dich ja auch offenbar bewusst dagegen entscheidest?
Natürlich kenne ich zum Beispiel Beziehungsformen wie polygame Beziehungen, die habe ich jetzt aber nicht in meinem näheren Umfeld. Ich bin mit einem Pärchen befreundet, die sind auch in meinem Alter, die eine offene Beziehung führen. Aber das ist jetzt so die einzige Beziehungsform außer einer klassisch monogamen Beziehung, auf die ich bisher gestoßen bin in meinem Umfeld.
Wie ist das eigentlich, also erst vorhin war das Thema nämlich wieder da, deswegen habe ich das im Kopf. Wie siehst du das? Also es gibt hier ein Mädchen, das ist nicht in einer Beziehung, aber schaut sich einfach um, ja. Wie du das ja auch schon gemacht hast. Mhm. Und natürlich ist sofort der Vorwurf auf dem Tisch, Schlampe, wie war die arabischen Worte? Ich weiß es gerade nicht. Also ich kenne das Wort Schlampe jetzt in vielen verschiedenen Sprachen eigentlich. Und mich ärgert es natürlich in meiner Rolle. Magst du dazu was sagen? Wie siehst du das? Warst du damit schon mal konfrontiert mit dem Vorwurf?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das schon oft gehört und mir wurde auch oft vorgeworfen, unmoralisch zu sein, rumzuhuren und all die Sachen, die damit verbunden sind, sich selbst und seine Sexualität und seine Bedürfnisse und Wünsche zu entdecken. Und das, glaube ich, ist es tatsächlich, wenn man sich ausprobiert. Also auch wenn man in kurzer Zeit viele verschiedene Partner hat, dann denke ich, dass das vor allem in unserem Alter tatsächlich einfach mit diesem Ausprobieren und Herausfinden, was man will, zu tun hat und dass es auch sehr wichtig ist, das zu tun, diesen Schritt zu gehen, um sich klarzumachen, was man dann letztendlich von einer längerfristigen und festen Beziehung möchte. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, zu wissen, was man braucht, um in eine Beziehung zu gehen. Und sowas kann man eigentlich nur rausfinden, indem man es halt ausprobiert.
Ja. Was glaubst du, was geht eigentlich in den Köpfen vor, von denen, ja, man muss ja schon sagen, nee, stimmt gar nicht, ist gar nicht so geschlechtsspezifisch. Gibt es eigentlich bei beiden Geschlechtern den Vorwurf? Mhm. Chamuta war das arabische Wort. Was geht eigentlich in den Köpfen vor? Springt da eine Angst mit? Warum diese große Abwehr? Warum fühlt sich da jemand bedroht, wenn man sich ausprobiert? Aber da ist es natürlich schon geschlechtsspezifisch. Also der Mann ist ja schon immer noch der heiße Stecher, während die Frau die Schlampe ist. Also nehme ich so wahr.
Also genau kann ich es nicht sagen, vielleicht weil ich davon auch einfach sehr weit entfernt bin, sowas zu denken. Also ich hatte schon immer eine ganz andere Meinung dazu. Ich glaube, dass es vielleicht tatsächlich mit diesem veralteten Frauenbild zusammenhängt. Also die Frau hat einen Partner und auf den legt sie sich fest und das ist dann der Mann für immer.
Ist es auch ein emigriertes Bild?
Das kann gut sein. Also ich denke natürlich, dass in anderen Kulturen andere Frauenbilder herrschen. Und wenn dann Personen aus anderen Kulturen hier zu uns nach Deutschland kommen und mit diesem ganz anderen Frauenbild, was sie noch nie so gesehen haben, konfrontiert werden, dass es dann ganz andere Reaktionen in ihnen auslöst als zum Beispiel in mir als gebürtige Deutsche.
Ja. Ich frage mich manchmal in der Generation, also ich habe den Eindruck, auch schon allein durch Musik und die Jugendsprache, die ist ja super sexualisiert. Ich habe neulich eine große Überschrift gelesen, mal wieder, Oversexed and Underfucked. Und ich frage mich, ob das nicht auch zumindest einen Kern von Wahrheit trifft. Also die ganze Zeit wird über Sex und Ficken und ich fick dich, das ist ja auch so ein Siegen-Begriff geworden. Und wenn ich mir dann aber anschaue, sind die meisten ziemlich unzufrieden mit, sagen wir mal, der Quantität ihrer sexuellen Erfahrungen. Würdest du das auch so sehen?
Ja, ich denke schon. Also in meinem Umfeld wird tatsächlich recht wenig sexualisiert. Ich kriege das aber natürlich auch übers Internet und natürlich auch über, was weiß ich, in Werbung wird ja auch ganz viel sexualisiert. Kriege ich das natürlich schon mit. Und ich glaube, dass es so ein ganz typisches Phänomen ist, dass man sehr viel über Dinge spricht, mit denen man einfach unzufrieden ist. Also, dass vielleicht auch diese Vorwürfe Schlampe oder so davon kommen, von einer grundsätzlichen inneren Unzufriedenheit, die man selbst mit diesem Thema hat, weil man vielleicht selbst nicht, ja, eben es nicht geschafft hat, das für sich so klar zu machen, was man möchte.
Und in der Partnerschaft, die du beschrieben hast, da würde man sich auch offen sagen, was man dann ganz faktisch so möchte, oder? Auch sexuell.
Ja, das auf jeden Fall, genau.
Kannst du das? Hast du damit Erfahrung?
Ja, also auch was alles Sexuelle in der Beziehung angeht, habe ich bisher immer offen kommuniziert und das ist mir auch nicht schwer gefallen. Ich glaube auch, dass das auch ein Bereich ist in der Beziehung, auch wenn ganz viele sagen, ja, Sex ist ja nur so eine Nebensache und so, glaube ich trotzdem, dass es auch ein Bereich ist, in dem man in der Beziehung längerfristig übereinstimmen muss, also auch ähnliche Vorstellungen haben muss, ähnliche Vorlieben haben muss. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach total wichtig, das zu kommunizieren. Und wenn man es nicht schafft, irgendwie einen Weg zu finden, das zu tun.
Würdest du sagen, mir kommt gerade das in den Sinn, ich sehe das schon oft so, Sex als Symbolebene, also dass, wie die Sexualität läuft, schon was über die Gesamtbeziehung aussagt.
Ja, ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt stimmt das, wobei man auch immer bedenken muss, dass Sexualität was total Subjektives ist. Wenn beide Partner sagen, die Sexualität läuft gut und man als Außenstehender diese beschriebene Sexualität als schlecht empfindet, aber man mit dem Außenstehenden natürlich als Partner nicht darüber kommuniziert, dann trifft es natürlich nicht mehr zu. Aber ich glaube, wenn einer der Partner mit der Sexualität unzufrieden ist, dann spricht das auch für eine schlechte Beziehung, ja.
Wir hatten es ja neulich davon, leider kamen wir da nicht zum Ende, weil mich beschäftigt die Frage immer noch. Da habe ich dich gefragt, oder habe ich, glaube ich, in die Runde gefragt, was denkt ihr, gibt es den guten Liebhaber oder die gute Liebhaberin? Oder ist es nicht eben Folge von Kommunikation und so? Und die Antwort fiel ja so ein bisschen ambivalent aus. Irgendwie ja, irgendwie nein.
Also ich glaube, ich habe meine Meinung in dem Gespräch auch, naja, geändert würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe sie auf jeden Fall hinterfragt. Ich erinnere mich gar nicht mehr ganz so gut an das Gespräch.
Ich glaube, ich stelle die Frage auch so ein bisschen, weil ich mir denke, damit kann man Leuten auch Angst nehmen. Also weißt du, das ist ja so ein Ding von, da läuft einer rum mit dem Ruf, der Mega-Stecher zu sein. Und das finde ich halt immer schade, weil dann trauen sich die anderen irgendwie nicht. Und
Ja, ich glaube, man muss auch immer sehen, dass der Ruf nicht unbedingt die Realität widerspiegelt. Und ich glaube, dass das halt was ist, was bei uns in unserer Generation selten so gesehen wird. Also, dass man sich mal Gedanken macht, wie es dann auch tatsächlich aussehen könnte und sich sehr auf die Meinung der Allgemeinheit verlässt.
Das ist ein sehr guter Punkt, ja stimmt. Es geht ja ganz viel um die Wahrnehmung oder das nach außen scheinen, ne? Aber das hat ja noch nichts damit zu tun, wie die Wirklichkeit ist. Aufklärung, wie wurdest du aufgeklärt? Wurdest du so richtig? Gab es diesen Moment?
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also ich hatte nie dieses typische Aufklärungsgespräch mit meinen Eltern. Ja. Tatsächlich haben meine damalige beste Freundin und ich uns so im Alter von so 6, 7, 8 Jahren, also schon relativ früh, wobei ich jetzt nach Gesprächen mit Freunden auch rausgefunden habe, dass es eigentlich bei uns allen so ungefähr um die Zeit war, haben wir uns eigentlich so selber die Informationen geholt, die wir wissen wollten. Und wir haben uns dann immer drüber ausgetauscht. Also wir haben uns sehr, sehr häufig gesehen. Ich hatte ein Buch, das hieß Adam und Evi, hat eben so ja, über die Geschichte von Adam und Eva sexuell aufgeklärt und auch biologisch und das alles kindgerecht erzählt. Und meine beste Freundin und ich haben dann irgendwann dieses Buch gefunden, haben uns das zusammen angeguckt und wollten dann halt mehr drüber wissen, haben dann unsere Eltern teilweise gefragt, wir haben viel mit ihrer Mutter darüber gesprochen, haben natürlich auch selber übers Internet, dann später, als wir dann auch Internetzugriff hatten, viel rausgefunden und haben uns dann so drüber unterhalten, ey, bei mir ist das so und so, kennst du das, wenn das und das? Und da sind wir dann irgendwie so zusammen ein bisschen, haben uns gegenseitig aufgeklärt und uns auch mit dem Thema beschäftigt. Aber es war jetzt nicht die Aufklärung in dem Sinne, dass es uns bewusst war, dass es was ist, worüber man oder wo manche Eltern mit ihren Kindern extra drüber sprechen, sondern für uns war das halt was, so ein ganz normales Thema, was wir halt interessant fanden, uns eine Zeit lang sehr intensiv damit beschäftigt haben. Und dann war halt wieder Baumhaus bauen interessanter.
Ja, cool. Ja, stimmt. Du hast auch gerade das wichtige Wort wahrscheinlich auch gesagt, oder? In dem Zusammenhang auch Internet. Also ich meine, ich habe nämlich, das ist nicht so lange her, da habe ich hier ins Jugendhaus eine Bravo mitgebracht, weil ich mir dachte, für so eine bestimmte Altersgruppe, weißt du überhaupt, was die Bravo ist?
Das war doch eine Zeitschrift, ne?
Ja, das, ja. Genau. Das ist das Magazin, das meine Generation aufgeklärt hat. Ja, da gab es so Seiten. Ich glaube, wir nennen die Folge auch so. Da gab es nämlich eine Aufklärungsseite, die hieß Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Und da haben wir die Sachen her. Mhm. Und dann natürlich auch besprochen und so, aber ja, ich glaube, das läuft ganz anders. Uns läuft aber bei dir, lief es, glaube ich, auch nochmal ganz speziell. Also ja. Du bist ja sehr, du hast nicht so ein Problem mit Scham. Also das finde ich einfach total schön zu hören. Also merkt man auch, wie offen wir darüber reden können. Ne? Das ist ja nicht selbstverständlich. Und das freut mich und ich weiß aber noch nicht so genau, was eigentlich das Geheimnis deiner Adoleszenz ist, dass das so gut funktioniert hat.
Ich glaube, dass das tatsächlich, was das Thema angeht, total von dieser Aufklärungsgeschichte herkommt, die natürlich auch mit meiner Erziehung verbunden war, aber dass dadurch, dass es nie ein Thema war, was für mich irgendwie besonders war oder besonders schambehaftet oder in irgendeiner Weise anders als Baumhaus bauen, hatte ich natürlich auch nie einen Grund, das irgendwie als was Besonderes zu behandeln. Deswegen habe ich auch meine Lehrer später nie verstanden, die mit uns keinen Sexualkundeunterricht machen wollten.
Ja, das wollte ich auch noch fragen. Also gab es den schulischen Sexualkundeunterricht?
Ich hatte einmal in der 6. oder 7. Klasse war das, da haben wir eine Stunde gemacht, da kamen extra Experten, wurden die genannt, für das Thema. Die haben dann mit Mädchen und Jungs separat Aufklärung gemacht. Das war aber bei den Mädchen eher so in Richtung Periode, erste Periode, wie gehe ich damit um? Bei den Jungs weiß ich es gar nicht. Und dann später in der weiterführenden Schule, also ich war vorher auf einer Gemeinschaftsschule, gab es dann auch nochmal diese eine Stunde. Ich glaube, das war dann auch nochmal in der 7. Klasse. Da hat unser Biolehrer mit uns dann eine Fragestunde gemacht. Es war dieses ganz klassische, werft eure Fragen anonym in ein Kästchen und dann reden wir darüber und dann beschäftigen wir uns damit. Aber wirklich Sexualkundeunterricht als extra Unterrichtseinheit hatte ich tatsächlich noch nie. Und immer wenn wir dann als Klasse unsere Lehrer darauf angesprochen haben und gesagt haben, hey, wir würden gerne jetzt mal darüber was lernen, wurde immer gesagt, schauen wir mal, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen zeitlich, mal gucken.
Okay. Ich dachte, das sei fester Lehrauftragbestandteil. So.
Prinzipiell schon, bei mir wurde es, vielleicht habe ich da auch einfach nur Unglück gehabt.
Okay.
Mit meiner Schulgeschichte und Schullaufbahn. Aber ich hatte tatsächlich keine einzige Sexualkunde-Unterrichtseinheit.
Okay. Gut, ich meine, du hast es jetzt nicht gebraucht offensichtlich.
Aber, ja. Ich kümmere mich auch immer rege drum, dass alle darüber informiert werden. Also wenn ich in einer Beziehung bin, dann ist die erste Frage meistens, hey, kennst du dich eigentlich mit dem weiblichen Zyklus aus? Mhm. Und wenn die Antwort dann nein lautet, dann sage ich, okay, dann sprechen wir darüber, dann erkläre ich das so kurz. Alles, was ich halt für wichtig halte, sage, okay, das mit dem Eisprung läuft so und so und die Frau ist nur so und so viele Stunden tatsächlich auch fruchtbar. Weil ich einfach finde, dass das total wichtig ist, wenn man, also ich finde, wenn man Sex hat, dann sollte man sich auch damit auskennen. Mhm. Und ich habe bisher auch keine negativen Reaktionen darauf erlebt, aber das ist was ich jetzt so inzwischen für mich, was so zu meinem Ritual geworden ist.
Witzig, ja. Okay, und warum der weibliche Zyklus? Also aus Verhütungsgründen, oder?
Auch, ja. Also der weibliche Zyklus, weil ich mich halt aufgrund meines Geschlechts ganz gut damit auskenne. Und auch, weil ich finde, dass man, also in einer Partnerschaft verbringt man natürlich auch viel Zeit miteinander. Und dann einerseits natürlich aus Verhütungsgründen. Also ich möchte meinem Partner erklären können, wie die Pille funktioniert. Und da ist das einfach Wissen, was man davor braucht. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, weil ich glaube, beziehungsweise mein Partner mich dann erfahrungsgemäß einfach besser verstehen kann. Wenn ich dann sage, ey, so, ich bin gerade an dem und dem Punkt in meinem Zyklus, ich habe jetzt gerade meine Tage oder was weiß ich, ich habe gerade meinen Eisprung. Und dann hilft es meistens auch zu verstehen, okay, da passiert jetzt das und das und hormonell sieht so und so aus. Mhm. Also es hat verschiedene Gründe.
Mhm. Aber das finde ich cool, dass du deine Partner erstmal aufklärst. Ja. Was würdest du sagen, so im Gros der Generation? Sind die Jugendlichen gut aufgeklärt? Oder sind sie vielleicht sogar überaufgeklärt? Ich denke so auch an den niederschwelligen Zugang zu Pornografie.
Also ich glaube, dass Pornografie das Bild von Sex sehr verzerrt und dass das diese, also dass Aufklärung ja meistens auch hauptsächlich mit Sex in Verbindung gebracht wird. Ja. Und was das angeht, würde ich schon sagen, dass meine Generation sehr aufgeklärt ist, aber gerade das Ganze, was dahinter steckt, also wie es tatsächlich funktioniert, und das ist für mich die eigentliche Aufklärung, wie funktioniert der Zyklus, wie läuft eine Schwangerschaft ab, was hat das alles für biologische und vielleicht auch evolutionstechnische Hintergründe. Diesen Teil der Aufklärung sehe ich eigentlich gar nicht. Also jetzt die Antwort auf die Frage, weißt du, wie der weibliche Zyklus funktioniert? Mhm. Die wurde mir fast noch nie mit Ja beantwortet. Oh. Natürlich habe ich auch hauptsächlich Jungs gefragt. Bei Mädchen sieht das ein bisschen anders aus. Aber gerade die Aufklärung über den Körper des anderen Geschlechts sehe ich eigentlich fast gar nicht.
Mhm, interessant, ja. Was hättest du so in den Bereichen Beziehung, Sex, was ja irgendwie auch, ja, wo jetzt da genau die Verbindung ist, müsste man vielleicht noch ganz genau ausloten, aber wir haben es so ein bisschen versucht. Was hättest du da für Wünsche für deine Generation?
Also ich glaube, dass ich mir wünschen würde, dass dieses ganze Thema vorurteils- und schamfreier wird. Dass natürlich mehr Aufklärung stattfindet, gut, aber das kann man sich immer wünschen. Das kann man sich in allen Bereichen wünschen. Aber dass im Verhältnis zu, also in der Beziehung unserer Generation, beziehungsweise meiner Generation und Sexualität, dass es da mehr Offenheit gibt für auch verschiedene Formen der Beziehung. Und gerade diese Vorurteile von wegen Schlampe und Hure einfach abnehmen. Mhm. Ich glaube, das wäre so mein größter Wunsch. Und dann, mein erster Gedanke war zu sagen, dass diese tatsächliche Liebe, die ich vorhin beschrieben habe, mehr schätzen gelernt wird. Aber ich glaube, das ist eigentlich gar nicht das, worauf ich hinaus will, was mein eigentlicher Gedanke ist. Sondern ich glaube, dass dieses Verliebtsein genauso wichtig ist und dass man das genauso schätzen kann wie diese Liebe. Dass es dabei vielleicht einfach die Offenheit für die Entwicklung und auch für das Herausfinden dessen, was man da möchte, dass das ein bisschen geöffnet und etwas einfacher gehandhabt wird vom Umfeld.
Mhm. Ja. Ja, dann wünsche ich dir und uns und euch allen da draußen viel Glück auf diesem Weg, der ja auch nie endet. Sich diese Fragen hören ja auch nicht auf.
Nein, ich glaube nicht. Ja, es war sehr schön.
Ja, finde ich auch. Habe ich was ganz Wichtiges vergessen zu fragen in dem Kontext? So.
Ich glaube nicht. Vielleicht was ich jetzt letztens gelernt habe, dass das Herz selten falsch liegt.
Danke dir, Paula. Eine Übersicht an Hilfsangeboten findet sich auf der Seite werhilftweiter.de, ebenso auf der Stadtseite www.mössingen.de/prävention. Beide Seiten sind im Beschreibungstext verlinkt.